Herzlich willkommen zur Folge 3 im Podcast Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GmbH. Bevor wir mit dem heutigen Thema, die Fortsetzung, eigentlich wollte ich in meinem Leben beginnen, vorab noch etwas in eigener Sache. Elias, unser Enkel aus München, meint, was ich hier mache, ähnelt eher einem Hörbuch statt einem üblichen Podcast-Modell. Damit trifft er den Kern meiner Motivation genau. Pascal, zurzeit in Uganda, wo er mit seiner Frau eine Zeit lang Erfahrungen in der Missionsarbeit mit Kindern sammelt und bei seiner Rückkehr bestimmt Spannendes zu erzählen weiß, fragte mich per WhatsApp, warum machst du das? Ich habe es so gut, wie es mir möglich war, auf die Schnelle per WhatsApp zu beantworten, bin jedoch der Auffassung, dass Warum-Fragen, außer bei Kindern, selten zu einer Klärung führen. Und deshalb verändere ich das Wort Warum in Wozu machst du das? Hier meine Definition. Meine Geschichten erzählen von Haltungen und Möglichkeiten, menschlich zu sein in unserer oftmals als unmenschlich erlebten Welt von heute. Es geht mir ums Teilen von Erfahrungen, wie Menschen mit den Herausforderungen ihres Lebens umgegangen sind, sowohl im Scheitern wie auch im Siegen. Das sind meine Alltagshelden. Sie stehen mit ihrem Mut nie in einer Zeitung, können so aber Raum zur Ermutigung für viele Menschen abbilden, indem sie ihre Lebensgeschichten zweierlei darstellen. Ein Schwerpunkt ist, du bist mit all dem nicht allein. Andere Menschen erleben Ähnliches. Das schafft schon einmal Verbundenheit. Der zweite Schwerpunkt ist, du hast nicht nur die üblichen Methoden zur Problemlösung und Bewältigung deiner Lebenskrisen, mit denen deine Eltern dich konditioniert haben und wer auch sonst noch dir zur Seite gestanden hat oder sich im schlimmsten Fall sogar von dir abgewandt hat. Du kannst und darfst neue Muster ausprobieren, um neue, befreiende Erfahrungen zu machen. Dabei entdeckst du, was dir hilft, dein Leben zu umarmen, es zu füllen mit dem, was du brauchst, um vom Überleben ins Leben zu kommen. Viktor Frankl hat dazu von seiner Patientin folgenden Satz übernommen. Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Diesen Satz kann man sich dreimal anhören und auf der Zunge vergehen lassen, weil er bietet enorme Möglichkeiten. Frankl bezeichnet diese immense Kraft als Trotzmacht des Geistes, womit wir alle ausgestattet sind. Und er ermutigte Zeit seines Lebens die Menschen in seinem Umfeld, diese Trotzmacht des Geistes zu nutzen. Ich stimme dem auch aus Erfahrung uneingeschränkt zu. Mit diesen meinen Geschichten öffne ich Räume, nicht nur zum Fragen, sondern zum Selber- und Weiterdenken in Bezug auf das eigene Leben. Denn früher war es doch normal, dass Menschen durch Erzählungen ihre Erfahrungen geteilt haben. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich den Podcast werbefrei halte. Ich hoffe, das erklärt, wozu ich das mache und was mich antreibt. Zurück zur Fortsetzung zum Thema, eigentlich wollte ich in meinem Leben. In Folge 2 sprach ich über Sabine. Sie erkennt und versteht zwar, dass sich hinter eigentlich verbirgt, was ihr wirklicher Herzenswunsch ist. Er ist dennoch nicht emotional stark genug, um sich gegen ihren Vater durchzusetzen. Erschwerend und damit ein echter Nachteil ist, dass sie mit ihrem Traumberufswunsch alleine ist, keinen einzigen Menschen an ihrer Seite zur Unterstützung hat. So greift sie unbewusst zum Aber, das fast immer im Gefolge des Eigentlich steht und handelt, wie ihr Vater es gefordert hat. Sei vernünftig, heißt die Maxime. Sie selbst also vernichtet ihren Traum auf dem Opferaltar der Vernunft. Frage an dich, Zuhörer und Zuhörerin. Was lösen diese Gedanken in dir aus? Welche deiner Träume hast du bereits auf dem Opferaltar der Vernunft vernichtet gesehen? Müsste, wie hier erlebt, ihr Vater, der doch von sich behauptet, nur ihr Bestes im Sinn zu haben, seine bedingungslose Liebe nicht verhindern, dass er Sabine, sein Kind, für das er doch Verantwortung trägt, zum Objekt ausschließlich seiner Ideen und Vorstellungen macht? Hat Sabine in seiner Vorstellung keine schützenswerte Würde? Wenn er sich ihrer Einzigartigkeit wirklich bewusst ist, die jedes Kind mit ins Leben bringt, bevor es erwachsenen Menschen, Klammer auf, in die Hände fällt, Klammer zu, kann er, so denken wir vielleicht, unmöglich noch dazu über ihr Herz hinweg so egoistisch sein, ihre Lebenswünsche zu verurteilen, ihr seine Vorstellungen aufzuzwingen, ihre Bedürfnisse als bedeutungslos darzustellen und sie dann noch ihres eigenen Raumes an Entscheidungen rücksichtslos beraubt. Echte Vaterliebe, so denke ich mir, zeigt sich doch im Herzenswunsch, diesen kostbaren Wesen, das ihm von klein auf bedingungslos vertraut, alles Mögliche an Energie, Zeit, Geld, Ideen und Unterstützung bedingungslos zu schenken und sie auf ihrem Weg als vertrauenswürdiger Vater zu begleiten. Damit Sabine alles, was sie mit ins Leben gebracht hat, selbst herausfinden und lernen darf, ihrem Herzen zu folgen, bis sie zu dieser einzigartigen Persönlichkeit wird und selbst herausfinden kann, was für sie das Beste ist. Ist das, liebe Zuhörer, in nicht der größte Liebesbeweis, den Eltern ihren Kindern schenken können? Mir fällt dazu gerade eine Gedichtzeile aus der Psychoonkologie ein von Dr. Med. Bernie Siegel, wo er sagt, die einzige Art und Weise, für immer zu leben, besteht darin, jemanden zu lieben. Dann lässt du wirklich ein Geschenk hinter dir. Darum finde selbst heraus, wer du bist, was du kannst, welche Möglichkeiten real selbst gegen Widerstand dennoch umsetzbar sind. So wie mit der Trotzmacht, eben vorgelesen von Viktor Frankl. Stell sicher, dass deine Kräfte dazu reichen. Such dir mindestens einen zuverlässigen Menschen, den du zur Unterstützung an deiner Seite weißt, damit du unterwegs nicht an dem Gefühl zerbrichst, ganz auf dich alleine gestellt zu sein und dann vielleicht aufgibst. Was mir wichtig ist, ich rufe hier keinesfalls zum Boykott gegen Eltern auf. Das betrifft auch Sabines Eltern aus Folge 2. Denn meine Frau und ich, wir sind doch selber Eltern und Großeltern. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, sich vom Elternhaus zu lösen, um eine eigenständige Persönlichkeit zu werden. Erst ab da, wenn diese notwendige Etappe erreicht ist, begegnen sich Kinder und Eltern auf Augenhöhe. Haben sie einander losgelassen, zeigen Vertrauen in die Fähigkeiten und sie gestehen einander zu und glauben, dass jeder selbst in der Lage ist, Gelingendes zu gestalten. Fehler und Korrekturen natürlich inklusive. Niemand ist eine Kopie seiner Eltern. Du auch nicht. Die Vorprägung durch Eltern, so die heutige wissenschaftliche Aussage, beeinflusst dein Leben zu maximal 30%. Das bedeutet für dich, mindestens 70% oder mehr sind dein eigenes Gestaltungspotenzial. Und die Epigenetik beweist, dass deine DNA, die heute so hoch immer wieder aufgehängt wird, bei deiner Geburt überhaupt noch gar nicht vollständig festgelegt ist. Das heißt, du hast Einfluss. Es liegt an dir, Entscheidung und Verantwortung zu wählen. Du bist nicht deine Gedanken, auch nicht die Sklaven deiner inneren Bilder, Gefühle und Überzeugungen. Darin sind sich Zellbiologen und Hirnforscher einig. Deine Gedanken steuern deine Biologie. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, wenn du schlecht über dich selber denkst, und dazu vielleicht noch in deinen inneren Selbstgesprächen auch noch schlecht über dich selber sprichst, wird dein Körper die dazugehörenden Gefühle mittels Nerven- und Hormonsystem erzeugen. Das gilt im Negativen wie im Positiven. Du allein bestimmst die Richtung und setzt deine Segel. Es sind nicht die Ereignisse oder die Situationen und auch nicht unbedingt die Personen, denen du begegnest, die deinen Weg bestimmen. Es sind immer deine Reaktionen darauf, in Verbindung der von dir selbst gewählten Überzeugungen. Darum bitte ich dich, deine Überzeugungen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, denn neu gefundene Informationen und Erkenntnisse schaffen dir auch neue Überzeugungen. Kraft deines geistigen Potenzials, ich erwähne hier nochmal die Trotzmacht des Geistes, es ist eine positive Kraft, kannst du jederzeit wählen, Überzeugungen ändern, eingeschlagene Wege zugunsten besserer verlassen und umkehren. Das zu verstehen, heißt zu begreifen, wenn du deine Gedanken und deine Überzeugungen veränderst, ändern sich auch die Programme in deinen Zellen und Genen. Und damit auch deine Emotionen. Das wiederhole ich jetzt mal, weil es so kompliziert sich vielleicht anhört. Wenn du deine Gedanken und deine Überzeugungen veränderst, ändern sich auch die Programme in deinen Zellen und Genen. Damit ändern sich auch deine Emotionen. Du hast Einfluss. So einfach ist das. Denn bei dir ist es wie bei deinem Computer. Deine Programmierung mit deinen Gedanken und Überzeugungen beeinflussen deine Zellen, dein Nerven- und dein Hormonsystem. Du selber bist dein Programmierer. Zum Beispiel verfügt ein ca. 70 Kilogramm schwerer erwachsener Mann, der über ungefähr 36 Billionen Zellen. Eine Frau mit 60 Kilogramm über ca. 28 Billionen Zellen. Ein 10 Jahre altes Kind schon über 17 Billionen Zellen. Das bedeutet vereinfacht ausgedrückt, du hast, um im Beispiel der erwachsenen Frau zu bleiben, Verantwortung für deine 28 Billionen Mitarbeiter, deine Zellen. Hast du gewusst, wie wichtig du für dich selber bist, dass du diese riesige Menge an Zellen so beeinflussen darfst, wie es deinem Leben am besten dient? Albert Einstein wird der Satz zugeschrieben, die Welt, die wir geschaffen haben, ist das Ergebnis unseres Denkens. Ändern lässt sie sich nur, wenn wir unsere Art zu denken verändern. Wenn du, wie Susanne, einen Traum hast, nimm ihn und damit dich ernst. Gib ihm trotz negativer Besserwisser und Bedenkenträger Raum, sich zu entwickeln, damit aus deinen Möglichkeiten deine Wirklichkeiten werden. Es schadet sicherlich nicht, auch Fachleute zu erfragen. Meine eigene Erfahrung in vielen unterschiedlichen Situationen hat mir allerdings gezeigt, dass es letztendlich immer auf mich selber ankommt, bei welchem Weg ich das größere Vertrauen empfinde und dass es manchmal sogar schädlich sein kann, auf sogenannte Fachmeinungen zu hören, zumal die Experten oder Expertinnen am Ende nie die Verantwortung für ihren Rat übernehmen werden. Deshalb gib eigentlich und aber keinen Raum, denn sie führen in Fremdbestimmung. Mark Twain soll gesagt haben, Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis dass sich die Idee verwirklicht durchgesetzt hat. So werden Gedanken Wirklichkeit. Wie das im praktischen Leben aussieht, dazu habe ich vor ca. 10 Jahren eine wahre Geschichte gelesen. Leider ist mir der Name des Autors entfallen. Die muss ich dir unbedingt erzählen. Fred, 12 Jahre alt, erhält wie alle Kinder in seiner Klasse die Aufgabe des Lehrers, einen Aufsatz zu schreiben, wie sein Traumberuf aussieht, den er unbedingt ergreifen will. Fred, sonst nicht unbedingt ein begeisterter Schüler, hier braucht er nicht lange zu überlegen, weil da hat er schon lange ein Bild im Herzen und könnte sogar den Plan der Farm aufzeichnen. Mit Feuereifer beginnt er ohne lange zu überlegen und schreibt, wenn ich erwachsen bin, werde ich eine eigene Farm haben, mit mindestens 20 Pferden. Auf diese Farm kommen Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben, um hier Selbstvertrauen durch die Pferde zu gewinnen. Auch kranke Kinder, die zu den Pferden eine gute Beziehung aufbauen und so erfahren, dass sie genauso wertvoll sind wie gesunde Menschen und trotz ihrer krankheitsbedingten Einschränkungen sehr viel Gutes aus und in ihrem Leben machen können. Die Pferde helfen ihnen dabei, sich selbst, die eigenen Fähigkeiten herauszufinden und auch ihre Stärken zu verbessern und auszubauen. So schnell wie dieses Mal hat er noch nie einen Aufsatz fertiggestellt. Sein Gesicht leuchtet vor Begeisterung und er fühlt, wie Energie durch seinen ganzen Körper strömt. Dies zu erleben, wir bezeichnen das Gefühl heute als Flow oder auch Kohärenz, hat er sonst in der Schule nicht. Er ist zu 100% überzeugt, damit diesmal auch eine gute Note zu erhalten. Was dann kommt, hat er nicht ahnen können. Am nächsten Schultag hat der Lehrer alle Aufsätze korrigiert mitgebracht. Er nimmt den Aufsatz von Fred und beschimpft ihn vor allem seinen Mitschülern und Mitschülerinnen als Tagträumer. Ihm fehle wohl jede Art von Realismus. Solch einen Quatsch habe er schon lange nicht mehr gelesen. Damit hätte Fred eindeutig das Thema verfehlt und mit der Note 5, die er darunter geschrieben hat, sei er noch sehr gut bedient. Fred sackt auf seinem Stuhl mit hochrotem Kopf in sich zusammen. Dennoch wagte er es, den Lehrer zu fragen, was denn an diesem Traum verkehrt sei. Ich kann nur sagen, was für ein mutiges Kind. Das aber ist Wasser auf die Mühle des ach so klugen, vor Weisheit und Lebenserfahrung strotzenden Lehrers. Mit großer Genugtuung und Überheblichkeit in seiner Stimme zelebriert er vor der gesamten Klasse sein Wissen und seine Macht über diesen jungen, unerfahrenen jungen Menschen und er will ihm seine Lehre erteilen. Fred, sagt er, denk doch mal vernünftig. Sind wir wieder bei der Vernunft. Eigentlich weißt du selber, was ein Pferd kostet, geschweige denn 20 Pferde. Dazu kommen noch die Kosten fürs Farmland, zusätzliche Weideflächen, Ställe, landwirtschaftliche Maschinen und Personal, das jeden Monat bezahlt werden muss. Außerdem Kosten für Strom, Heizung, Instandhaltungskosten der Gebäude, Pferdeanhänger und das ist sicherlich noch nicht alles. Ist dir das denn überhaupt nicht klar? Und jetzt schau dich doch mal selber an. Du lebst alleine mit deinem Vater, der als einfacher Farmarbeiter froh ist, wenn er euren Unterhalt verdient. Und dabei darf er auch nicht krank werden. Wo, bitteschön, denkst du, soll eigentlich all das Geld herkommen, das du brauchst für deinen Traum? Schmink dir den Traum ab, das ist doch ein Märchen. Er ist eine Illusion. Und Illusionen haben nichts mit dem realen Leben zu tun. Das siehst du doch sicherlich ein. Fred möchte am liebsten vor Scham im Boden versinken. Es ist mucksmäuschenstill in der Klasse. Gott sei Dank lachen ihn seine Mitschüler nicht auch noch aus. Das liegt daran, weil sie alle selbst ihre Erfahrungen mit diesem, in Anführungszeichen, Lehrer, Anführungszeichen, gemacht haben. Kannst du dir seine Gefühle vorstellen? Vielleicht hast du auch Erfahrungen mit dieser besonderen Gruppe von Pädagogen gemacht. Zum Glück gibt es auch sehr viele, sehr gute Lehrkräfte mit Herz und Verstand. Woran erkenne ich sie, ob es ein guter Lehrer ist? Das Problem ist ganz einfach zu schildern. Wenn ein Lehrer seine Kinder liebt, die er unterrichtet, und oder eine Lehrerin, dann wird sich das auswirken. Aber wie geht's jetzt mit Fred weiter? Abends, als sein Vater nach Hause kommt, sieht er das Häufchen Elend und sagt erstmal nichts. Nach dem gemeinsamen wortlosen Essen setzt er sich zu ihm, legt seinen Arm um Freds Schulter und fragt, was ist passiert? Du siehst völlig verstört und traurig aus. Komm, erzähl's deinem Papa. Er wartet geduldig ab. Nach längerem Schweigen berichtet Fred unter Tränen, wie sein Lehrer ihn behandelt, seinen Traum lächerlich gemacht und zum Schluss auch noch kaputt gerechnet hat. Sein Vater, der aufmerksam zugehört hat, schweigt erstmal, nimmt Fred in den Arm und wartet, bis das Schluchzen aufhört. Dann setzt er sich vor Fred hin, schaut ihm in die Augen und sagt, »Mein Sohn, hör mir zu. Dein Lehrer ist nicht nur dumm, er hat auch offensichtlich keine Ahnung vom wirklichen Leben. Oder aber er ist verbittert, weil sein Lebenstraum auch von jemandem zerstört wurde. Und nun rächt er sich an seinen Schülern.« Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber ich weiß Folgendes. lass dir von niemandem, hörst du, von niemandem deinen Traum wegnehmen. Er gehört dir ganz allein. Und nur du hast die Möglichkeit, ihn wahr werden zu lassen. Bitte gib ihn niemals auf. Kämpfe dafür. Du wirst erleben, dass du Menschen begegnest, die deine Begeisterung und deinen Traum teilen und dich unterstützen. Schau dazu bitte immer zuerst auf die Möglichkeiten und nicht auf die Schwierigkeiten. Und was du nie vergessen darfst, ich, dein Vater, glaube mit dir zusammen fest daran, dass dein Traum wahr wird. 25 Jahre später. Freds Vater lebte noch, ist oft auf der Farm. Hatte Fred seine Farm mit mehr als 20 Pferden. Immer waren Kindergruppen, körperlich gesunde und Kinder mit Beeinträchtigungen auf dem Hof. Sein Name hatte sich nicht nur in ganz Texas herumgesprochen. Aus den verschiedensten Ländern kamen Kinder und Erwachsene, die von den Erfolgen im Umgang mit Kindern und Pferden gehört hatten. Freds Vater war stolz auf seinen Sohn, der mittlerweile sogar eine kleine Berühmtheit war. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Eines Tages in den Sommerferien stand völlig überraschend Freds Lehrer auf dem Hof, auf seiner Farm. Er war schon sehr alt geworden. Fred aber erkannte ihn sofort und war äußerst gespannt, wie er reagieren würde. Ganz kurz schob sich die Szene des Schultages aus seinen Kindertagen vor seine inneren Augen, vom Tag seiner Niederlage in der Schule. Er wartete ab. Sein Lehrer beobachtete fast eine Stunde lang alles, was auf der Farm vorging. Die lachenden Kinder, die ruhige Atmosphäre mit den Pferden. Fred ging langsam auf ihn zu, sagte kein Wort. Beide schauten sich wortlos an. Der Lehrer erkannte den jetzt erwachsen gewordenen Fred wieder und schlug den Blick nieder. Fred konnte ihn angestrengt schlucken sehen. Sein Lehrer hob den Kopf, schaute ihn mit Tränen in den Augen an und sagte: »Ich habe viel von dir gehört. Ich konnte es nicht glauben. Nun bin ich hier. Ich will es mit eigenen Augen sehen.« Er machte eine Pause, trat mit zögernden Schritten auf Fred zu, legte seine Hand auf Freds Schulter und sagte mit zitternder Stimme: »Kannst du mir meine Blindheit für das Gute und meine Arroganz verzeihen, mit der ich damals deinen Traum zerbrochen habe? Wie hast du es geschafft, ihn nicht aufzugeben?« Fred deutete auf einen Mann, der 15 Meter von ihm entfernt stand, und sagte: »Das ist mein Vater. Er hat mir damals gesagt, ich darf meinen Traum niemals aufgeben. Er glaubt mit mir zusammen daran, bis heute. Das hat mir geholfen, auch in Phasen, wo es unmöglich schien, nicht aufzugeben. Und er hatte recht. Es ist gut, dass ich auf ihn gehört habe. Ihm kann ich immer vertrauen. Ihr Urteil damals über mich hat mich noch jahrelang beschäftigt, bis es mir gelang, es loszulassen und ihnen nichts mehr nachzutragen. Heute bin ich frei von Zorn und Wut, auch wenn ich nie verstanden habe, wie ein erwachsener Mann so mit Kindern umgeht, die ihm doch anvertraut sind. Ich suche aber schon lange nicht mehr nach einer Antwort und ich brauche sie auch nicht mehr. So wie sie hier vor mir stehen, ich habe meinen Frieden gefunden.« Er schaute ihn freundlich an und sagte: »Sie sind hier willkommen«, und ging. Auch das ist möglich. Beides, Menschen wie Sabine, deren Geschichte uns traurig machen kann, und Fred, der uns zeigt, was allen Schwierigkeiten zum Trotz möglich ist. Ist dir die Macht der Worte »eigentlich« und »aber« bewusst? Menschen, die diesen Worten gefolgt sind, haben ihre Eigenverantwortung verloren. Sie sind im weltweit größten Verein Mitglied geworden, den du sicherlich kennst. Auf seiner Tür steht: »Hier ist der Hätte-ich-doch-Verein«. In diesen Räumen wird viel gejammert. Und wer jammert, das wissen wir alle, ist nie alleine. Er findet immer Kollegen. Gemeinsames Jammern scheint ihnen gut zu tun. Weil der Grund ist, denn wer Opfer ist, ist nicht mehr verantwortlich. Sie sind vom Leben enttäuscht und fühlen sich als zu Unrecht, als zu kurz gekommen. Nicht selten hörst du sie später sagen, eigentlich wollte ich in meinem Leben... Möchtest du in diesem Verein Mitglied sein? Wie geht es dir damit? Wenn du morgens aufwachst, sei dankbar, dass du heute lebst. Dieser Tag ist deine Chance, hinter dem eigentlich deine Möglichkeiten zu entdecken, dem aber keinen Raum zu geben. Was möchtest du, dass heute lebendig wird, weil es dir wichtig ist? Bei diesen Überlegungen lass die Möglichkeiten fallen, die dir nicht gut tun, dich nicht weiterbringen. Sei mutig, tu heute das, was du kannst, an dem Ort, wo du bist, mit dem, was du hast. Mach dich nicht klein, du hast Potenzial. Wichtig ist Hoffnung. Sie hilft, nicht aufzugeben. Bedenke, wenn die Chancen größer sind als null, besteht Hoffnung. Das wiederhole ich. Wenn die Chancen größer sind als null, besteht Hoffnung. Gib nicht auf, gleich wie es auf den ersten Blick aussieht. Am Ostersonntag besuchte mich Manja aus Glückstadt. Das liegt bei Hamburg, hier in der Eifel. Sie ist wie ich ein Duracell-Hase, der nicht aufhören kann zu lernen, ständig auf der Suche nach Interessantem, das auf uns, ich zitiere jetzt Gerald Hüther, das bewirkt, als wenn uns jemand mit der Gießkanne Dünger ins Gehirn ausgießt. Und schon beginnt etwas Neues, hält uns in Bewegung und macht lebendig. Bei unserem Gespräch erwähnte sie den Satz, bleiben Sie immer schön neugierig. Sofort unterbrach ich sie, halt, sag das nochmal. Ich schreibe es mir auf. Darf ich das im Podcast verwenden? Ihre Antwort, gerne, wenn es weiter hilft. Ich wiederhole, bleiben Sie immer schön neugierig. Mit diesem Satz, danke an Manja aus Glückstadt. Glückstadt ist ein schöner Name. Wir hören uns, so ihr wollt, in 3 Wochen wieder. Und wenn du magst, mit der 4. Folge. Diesmal ist das Thema Loslassen. Bei Fragen bitte E-Mail an info@kompass-gbl.de. Kompass schreibt sich mit K und mit 2 S. Herzliche Grüße von Harald.